Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr auch bereit seid, mir zuzuhören und nicht nur George. Und ich hatte Lennart gefragt, worüber soll ich denn heute sprechen, denn wir haben ja gerade so eine Predigtserie. Da geht es eben darum, dass wir als Gemeinde eine Mission haben. Gemeinde mit Mission heißt doch das Buch, das dem zugrunde liegt. Und das wird heute das Thema sein. Das Thema wird sein, Gemeinde als Leuchtturm. Gemeinde als Leuchtturm. Aber bevor ich euch da versuche mit hineinzunehmen, was ich mir so für Gedanken gemacht habe, wollte ich euch noch erzählen, wie es mir letztes Mal im Gottesdienst erging. Letztes Mal im Gottesdienst hatten wir eine Lobpreiszeit. Patrick Müller hat das geleitet und ich war da so in einer anbetenden Grundhaltung und habe mich irgendwann umgeguckt und dann dachte ich so, Gott, was denkst du eigentlich über diese Leute hier? So was? Ich habe Gott gefragt, was sind deine Gedanken über die Leute, die hier sitzen und stehen und knien und wie ihr eben da gerade so wart? Und dann spürte ich irgendwie so ein ganz wohliges Gefühl und habe mich weiter umgeschaut und so das, was ich meine, was Gott zu mir gesagt hat, war, ich bin stolz auf jeden Einzelnen hier. So, jetzt weiß ich nicht, vielleicht warst du letztes Mal nicht da, aber ich glaube, das gilt auch für dich, wenn du heute da bist. Und wenn du letztes Mal da warst, genauso, nicht mehr und nicht weniger. Kannst du das annehmen? Kannst du annehmen, dass es einen Gott gibt, der dich anschaut, dich ganz persönlich und sagt, ich sag jetzt einfach mal einen Namen, ich weiß nicht, ob es eine Sibylle hier gibt, aber Sibylle, ich bin stolz auf dich. Oder nimm deinen Namen, Petra, Renate, Thomas, ich bin stolz auf dich. Und das ist nicht, weil du irgendwas getan hast, nicht mal, weil du heute Morgen es geschafft hast, rechtzeitig aufzustehen, mit einer Stunde extra, und hierher zu kommen, sondern einfach nur, weil es mein Wille war, dass ich dich gemacht habe. Ich bin stolz auf dich, weil du bist mein Werk und es wird nichts geben, was mir diesen Stolz auf dich rauben kann. Kannst du das annehmen für dich? Also es soll nicht zur Gewohnheit werden, aber letztes Mal haben wir das auch gemacht. Könnt ihr einmal aufstehen alle? Man nennt das Proklamation. Ich will später noch mehr über geistliche Übungen sprechen, wenn ich da hinkomme. Das ist eine geistliche Übung, sich hinzustellen, auf beiden Beinen, fest auf dem Boden, zu sagen, ich verkünde jetzt eine Wahrheit. Und das kannst du jetzt, wenn du möchtest, mir nachsprechen. Gott ist stolz auf mich. Jetzt zusammen. Gott ist stolz auf mich. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Den Rest der Zeit bleib ich stehen, ihr dürft sitzen. Halleluja. Es ist so gut. Gestern gab es noch eine andere Aktion, nicht nur das Blind Coffee Date, es gab auch noch den Herbstglanz. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier erscheint alles in ganz neuer, reiner Schönheit, weil viele Leute gestern bereit waren, hierher zu kommen und einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass dieses Haus sauber ist und in Glanz erstrahlt. Vielen Dank. Für alle, die hier waren. Und da war ich so stolz. Ich war so stolz, dass Menschen bereit sind, hierher zu kommen, Zeit zu investieren und hier sauber zu machen. Und wir hatten eine gute Zeit. Wir haben natürlich auch zusammen geschnackt. Es gab was zu essen. Wir haben Tee getrunken. War richtig gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich spüre es. Ich spüre die Sauberkeit hier. Vor allem natürlich die Sachen, die ich sauber gemacht habe. Aber möchte ich jetzt nicht mit angeben. Gemeinde als Leuchtturm. Zwei Verse aus der Bibel oder zwei Abschnitte aus der Bibel hat Lennart mir auch mitgeschickt und einen davon möchte ich jetzt vorlesen. Hier, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, wenn ihr das in eurer Bibel irgendwie mitlesen möchtet. Einen Teil davon habe ich auch hier projiziert hinter mir in der PowerPoint-Präsentation. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können, niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. So sagt Jesus das. Ich habe das hier mal, danke George fürs Anzünden, mal demonstriert. Was passiert, wenn ich ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß verberge? Muss ich euch gar nicht vormachen, oder? Mach's trotzdem mal, zwei Sachen passieren. Das erste ist offensichtlich, man sieht es nicht mehr, oder? Ist irgendwie nicht mehr zu sehen. Und das zweite, mal gucken, ob es geklappt hat, ich habe das nicht geprobt, ist, das Licht erstickt. Ja, ich weiß, ihr kennt das Experiment aus der Grundschule, aber es funktioniert immer noch und es ist ein biblisches Bild. Nicht nur, dass niemand mehr das Licht sehen kann, wenn wir es unter einem Gefäß verbergen, nicht nur, dass niemand mehr uns als Gemeinde sehen kann, wenn wir uns verbergen oder uns persönlich sehen können, unseren Glauben sehen kann, wenn wir ihn nicht in irgendeiner Art und Weise zeigen, die Flamme wird auch ersticken. Also sozusagen, wir schaden uns und anderen, wenn wir unseren Glauben nicht offensichtlich leben, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise zum Ausdruck kommt, dass wir glauben. Und dann die Kehrseite, also niemand zündet ein Licht an und versteckt es dann unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Ich habe mal diesen Lampenständer hier mitgebracht, weil der mobil ist. Muss natürlich trotzdem vorsichtig sein, sonst verbrenne ich mich mit Wachs und so. Dieser Lampenständer, also der hat keinen legendären Status, aber zumindest episch, ihr wisst, was ich meine. Also dieser Lampenständer, der hat uns nämlich, also meiner Meinung nach, meine Kinder würden vielleicht widersprechen, aber dieser Lampenständer hat uns geholfen, als bei uns mal nachts Stromausfall war, der bis in die Morgenstunden ging. Das Ding ist nämlich, in unserem ultramodernen Haus funktionieren die Jalousien elektrisch und das ist dann ziemlich doof, weil es geht zwar irgendwann morgens die Sonne auf, aber man hat irgendwie nicht so viel davon, wenn man sie abends runtergelassen hat. Aber dieser Lampenständer, der hat uns geholfen, in der Küche Licht zu haben. Meine Kinder würden jetzt sagen, naja, es gibt ja auch Handytaschenlampen. Habt ihr natürlich recht, aber fürs Bild, also dieser epische Lampenständer hat uns geholfen, uns an diesem Morgen mit Stromausfall zurechtzufinden. Also niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß, er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Alle konnten sich Frühstück machen und holen und wir haben auch so über unserem Esstisch eine Lampe, wo auch so Kerzen drauf sind, die wir eigentlich nur an Weihnachten oder so anzünden, aber an dem Moment morgen konnten wir sie auch anzünden. Also war nicht schlimm, dass wir dieses Haus mit elektrischen Fensterhebern, Jalousien gebaut haben. Und dann Fazit, Jesus lehrt hier, das ist ein Teil der sogenannten Bergpredigt, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Und das mit den guten Taten, das ist, also ich hoffe, ihr seid nicht irgendwann gelangweilt von mir, denn also meine Frau hat mir das auch mal gesagt und ist ja irgendwie bei jedem so, der predigt, so jeder hat ja so seine Lieblingsthemen. Ne? Aber so mein Gefühl ist, ohne euch zu nahe treten zu wollen und weil es mir auch immer wieder so geht, es gibt so manche Sachen, die sind noch nicht so ganz durchgesickert oder die brauchen immer wieder es hervorgeholt zu bekommen. Und ich möchte mal nochmal diese Aussage vorlesen und dann möchte ich euch auf eigentlich einen Widerspruch an sich hinweisen, meiner Meinung nach. Hier steht, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können, soweit okay, und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Das passt doch gar nicht zusammen. So, wenn es meine gute Taten sind, wieso soll denn mein Vater im Himmel dafür gerühmt werden? Oder? Also dann müsste doch eigentlich ich Lob dafür kriegen, oder? Also wenn ich sagen wir mal, abends räume ich die Küche auf, so, weil ich meine Familie einen Gefallen und eigentlich meine Frau beeindrucken möchte, so, dann wache ich morgens auf und dann hoffe ich doch, dass meine Frau in die Küche geht und sagt, wow, gestern war hier noch Chaos, jetzt hier so aufgeräumt, Markus, das hast du gut gemacht, oder? Also das wäre doch die natürliche Reaktion und auch irgendwie richtig. Aber jetzt sagt Jesus hier, wir sollen unsere guten Taten sehen lassen. Da tun wir uns ja auch immer schon schwer als Christen. Ne? So, ja, wir machen unsere guten Taten lieber im Verborgenen und wir wollen uns ja nicht so aufspielen und wir sind ja auch demütig und so. Nein, wir sollen unsere guten Taten leuchten lassen. Der Apotheker bei mir im Ärztehaus sagt immer, tu Gutes und sprich darüber. So, ne? Also wir sollen unsere guten Taten leuchten lassen. Warum? Damit unser Vater im Himmel dafür Ruhm bekommt. Damit die Leute, die das sehen, unseren Vater im Himmel dafür rühmen. So, wo ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang steht im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, Verse 8 bis 10. Da heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Wovor, wovon gerettet und so, anderes Thema, können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Ihr werdet nicht bei Gott in eine andere Position versetzt, in die Position dessen, der Zugang hat zu Gott, indem ihr etwas Gutes gemacht habt, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Also niemand kann sich etwas darauf einbilden, dass er so gut war, so gute Sachen gemacht hat, dass Gott ihn annimmt. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn es um die geistlichen Übungen geht. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So die guten Taten, die hat Gott schon vorbereitet. Und wir können sie nehmen und ausführen. Und deshalb kommt Gott die Ehre dafür zu. Aber etwas geht dem voraus. Etwas geht dem voraus und das ist, dass wir von Gott neu geschaffen werden. Ein Umwandlungsprozess muss stattfinden. Und das ist das Thema, dem wir uns im ersten Halbjahr dieses Jahres gewidmet haben. Und deshalb bin ich immer so hin und her gerissen. Soll ich da jetzt noch genauer drauf eingehen? Was das bedeutet? Wer bin ich? Wozu hat Gott mich gemacht? Oder sind wir jetzt eigentlich schon da? So, wer sind wir als Gemeinde? Und sozusagen, was machen wir daraus, dass Gott uns neu gemacht hat? Deshalb erstmal so weit. Also wir sind neu geschaffen von Gott. Er hat gute Taten vorbereitet und die können wir ausführen. Und deshalb werden die Leute dann Gott rühmen für das, was wir tun. Und nicht sagen, Mensch Markus, das hast du ja gut gemacht. Oder Sibylle oder Helmut oder so. Okay, also Thema heute, Gemeinde als Leuchtturm oder Gemeinde als leuchtende Stadt auf dem Berg oder Gemeinde als Lampenständer. Und warum? Weil, wenn wir nicht leuchten, dann sieht es keiner und die Flamme erstickt. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn wir gleich zur nächsten Bibelstelle kommen oder vielleicht lesen wir sie schon mal. Das ist, also Lennart hat mir nur zwei Bibelstellen geschickt, ne? Also keine Sorge. So, ich finde nicht so viel. Okay, gut, ich lese die einfach mal, dann geht das auch weiter. Wenn ihr als Kinder Gottes... Das ist aus Philipper, zweites Kapitel, 15. Vers. Das habe ich jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt, okay, da will ich einmal kurz Stopp machen hier. Verdorbene und heillose Welt. Das ist ja so ein bisschen das Problem, oder? Also viele von uns, vielleicht hängt es auch mit dem Älterwerden zusammen, meine Kinder sagen mir manchmal, Papa, so schlimm ist die Welt doch gar nicht. Jetzt mal nicht so schwarz, so, ne? Aber je älter wir werden, desto mehr entsteht komischerweise irgendwie der Eindruck, doch irgendwie nicht so ganz in Ordnung alles in dieser Welt. Und als Gemeinde, so, was machen wir draus? Ziehen wir uns zurück? Gucken wir lieber, ich meine, Mann, so viel Unmoral da draußen. Ne? Also klar, immer wichtiges Thema, ne? Sexualethik, so viel Unmoral da draußen. Oder Mensch, wie die Leute mit Geld umgehen, wie die Leute mit Wahrheit, also mit Ehrlichsein umgehen. Das, Also wir müssen uns da rausziehen als Gemeinde. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir wie so ein, am besten irgendwie so ein Kloster bauen und also dass zumindest wir irgendwie unser moralisches Verhalten bewahren und möglichst wenig Kontakt mit der Außenwelt haben, damit wenigstens wir ein heiliges Leben führen können, das Gott gefällt. Und da sagt Jesus offensichtlich etwas anderes. Er sagt, ja, die Welt ist böse. Ja, es wird immer dunkler. Was ist die Reaktion darauf? Leuchten, glänzen, alle sehen lassen, dass wir, und so geht der Vers weiter, ein vorbildliches Leben führen. Wie lebt man ein vorbildliches Leben? Was ist ein vorbildliches Leben? Sind wir wieder ganz ähnliches Thema wie bei den guten Taten, oder? So, wie lebt man ein vorbildliches Leben? Ich lese den Vers mal noch zu Ende. Also es fängt ja an, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und deshalb habe ich jetzt dieses Bild noch mitgebracht und dann habe ich, glaube ich, auch so alle biblischen Allegorien, die gerade so greifbar waren zum Thema Gemeinde als Leuchtturm oder wir als Christen leuchten in dieser Welt oder so abgegriffen und die haben sich hoffentlich bei euch eingeprägt für immer. So, also wann immer ihr jetzt darüber nachdenkt, was ist die Reaktion auf eine immer dunkler werdende Welt um uns herum, leuchten. Warum? Weil sonst die Flamme erstickt und weil es halt sonst auch keiner sieht, dass wir ein vorbildliches Leben leben. Und jetzt bin ich bei den geistlichen Übungen. Ich hoffe, also vielleicht habe ich es auch selber noch nicht gut genug verstanden oder so, ne? Man kann ja die Dinge gut vermitteln, die man selber richtig durchdrungen hat. So. Aber das, was ich davon verstanden habe, möchte ich versuchen, euch weiterzugeben. Es geht eben nicht darum, sich nochmal ein bisschen mehr zusammenzureißen und ein etwas moralischeres Leben zu führen als mein Nachbar, der sich vielleicht auch anstrengt, ein gutes Leben zu führen. Also dafür würde Jesus sagen, reicht leider nicht. Hat er ja auch gesagt. Er hat gesagt, also auch in der Bergpredigt, wenn ihr vor Gott bestehen wollt, dann muss eure Gerechtigkeit, dann muss euer Halten der Vorschriften besser sein als das der Pharisäer. Und das ist praktisch unmöglich. Da waren Leute, die haben sich echt ins Zeug gelegt. Also die haben wirklich alle Regeln befolgt. Schaffen wir einfach nicht aus uns selbst heraus. Und jetzt möchte ich euch etwas vorlesen. Da geht es darum, ja, da geht es um geistliche Übungen. Paulus schreibt das an, ja, so ein, wie so einen geistlichen Sohn von ihm, Timotheus. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Also das ist jetzt der Weg, den ich beschreibe. Wie kann ich ein vorbildliches Leben führen? Und ich glaube, ein vorbildliches Leben geht nur dadurch, dass sich in mir drin etwas verändert hat. Geht nur dadurch, dass sich meine Grundeinstellung, also ne, denkt mal irgendwie an euer Handy oder euren Computer oder so, wenn man an den Einstellungen etwas verändert, dann kann sich das auswirken auf die Performance, auf das, was hinten dabei rauskommt. Nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Wenn ich stark bin im Glauben, dann kann ich ein vorbildliches Leben führen. Das ist der Weg. Körperliches Training hat einen gewissen Wert. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Diese Wahrheit sollte jeder gelten lassen. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, sprich nichts dagegen, sportlich zu sein. Aber stell es nicht in den Mittelpunkt deines Lebens. Geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Also meine These, wenn du ein vorbildliches Leben führen willst, wenn du gute Taten tun willst, die Gott vorbereitet hast, wenn du leuchten willst in dieser Welt, was der einzige Weg ist, damit deine Flamme sichtbar ist und nicht ausgeht, brauchst du die geistlichen Übungen. Was sind geistliche Übungen? Und das finde ich mega, mega spannend. Das ist ein Thema, das mich in den letzten Wochen beschäftigt hat. Seit ich das letzte Mal hier vor einigen Wochen zum Thema Jüngerschaft gesprochen habe, dazu gesprochen habe, Jesus nachzufolgen, ihn zu unserem Meister zu machen, mit ihm zusammen zu sein, so zu werden wie er und irgendwann auch so zu handeln wie er. Denn wenn es einen Menschen gibt, dem wir vorbildliches Verhalten in dieser Welt unterstellen können, wer war das? Jesus Christus. Und da besteht Einigkeit sogar über die Türen dieser Kirche hinaus. Wenn wir Menschen auf der Straße fragen, wer war ein vorbildlicher Mensch, dann kommen Antworten wie Mutter Teresa, Mahatma Gandhi und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Jesus Christus. Wie hat er das gemacht? Durch Verbundenheit mit Gott. Das habe ich das letzte Mal versucht darzustellen. Er hat die guten Taten genommen, die Gott vorbereitet hat. Er war so gut in Kontakt mit Gott, dass er sie getan hat. Wie kommen wir dahin? Und das sind geistliche Übungen. Was sind geistliche Übungen? Geistliche Übungen sind nicht festgeschrieben. Es gibt keinen Katalog geistlicher Übungen in der Bibel, den wir irgendwie so irgendwo ablesen können, ne? So Epheser 12, Verse 15 bis 23 oder so, die geistlichen Übungen oder so. Und trotzdem lassen sich zum Beispiel am Leben von Jesus geistliche Übungen beobachten. Was sind geistliche Übungen? Letztlich nicht viel was anderes als Gewohnheiten. Gewohnheiten, die durchaus auch an die Zeit anzupassen sind, in der wir leben. Es geht ja nicht darum, so zu leben wie Jesus vor 2000 Jahren, sondern so zu leben, wie Jesus heute an deiner und meiner Stelle gelebt hätte. Was sind geistliche Übungen? So, jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Also ich gebe euch mal ein paar ganz allgemeine Beispiele. Stille wäre zum Beispiel eine geistliche Übung. Unheimlich schwer in unserer Zeit. Ich habe mal gestern versucht, mich eine Viertelstunde einfach nur ans Fenster zu setzen und rauszugucken. Was ist dabei der wichtigste Schritt? Handy in einen anderen Raum bringen, oder? Weil könnte ja sein, ich glaube, jemand hat geschrieben, muss nochmal kurz gucken. Oder, das ist ja echt langweilig hier, mal gucken, was bei TikTok so läuft. Also, betrifft euch nicht, aber bei mir könnte das passieren. Stille wäre eine geistliche Übung. Auch Alleinsein wäre eine geistliche Übung. Also keine Geräuschkulisse, kein Radio, kein Fernsehen, keine anderen Menschen um dich rum. Jesus ist, wenn es besonders trubelig war im Leben, wenn es besonders anstrengend war im Leben, wenn er manchmal nicht mal zum Essen gekommen ist, was hat er gemacht? Er hat gesagt, morgen schlafe ich mal aus und dann erstmal richtig Frühstück und dann geht's weiter. Nein, er hat sich in die Stille zurückgezogen. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Er ist wandern gegangen, auf Bergen, in Wüsten, um allein zu sein mit sich und Gott. Ich habe einen Vorschlag. Es gibt noch andere geistliche Übungen, ne? Also Lesen der Bibel zum Beispiel oder auch Gemeinschaft ist eine geistliche Übung. Ne? Also Lobpreis und Anbetung ist eine geistliche Übung. Alles, was den Kontakt mit Gott verbessert, alles, was die Verbindung mit Gott stärkt, können wir als geistliche Übung herausfinden in unserem Leben und einüben in unserem Leben. Und da sind wir bei dem Punkt, das ist mein Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Kärtchen erinnert, einige von denen liegen noch am Ausgang, einige von euch haben auch schon so ein Kärtchen bei sich zu Hause. Jesus Christus, meine Identität. Und hier die Challenge für die nächsten 6 Wochen. 6 Wochen, warum? 6 Wochen braucht man, um eine Gewohnheit einzuüben. Das ist so kein Naturgesetz, aber ein Forschungsergebnis. Wenn ich 6 Wochen lang etwas jeden Tag mache, dann ist es normal. So, und jetzt Hand aufs Herz. Ich will nicht zu sehr auf diesen Handys hier rumreiten. Ich habe ja auch eins. Schickes Ding, oder? Pixel 4. Schon ein paar Jahre alt. Egal. Ich will nicht zu sehr auf diesen Dingern hier rumreiten. Aber Hand aufs Herz. Ich behaupte, 80% der hier Anwesenden lassen sich entweder vom Handy wecken oder erster Griff, nachdem sie aufgewacht sind, ist nach dem Handy. Warum? Mensch, vielleicht hat Silke geantwortet, ob sie den Strampler kaufen möchte. Mal gucken, was Silvia wieder in ihrem Status hat. Boah, cooles TikTok, das ist ja echt witzig. So, erster Griff ist nach dem Handy. Ist nicht falsch, das ist hier nicht, ist kein Gesetz oder so, das nicht zu machen, okay? Nicht falsch verstehen, ist total in Ordnung, kannst du auch weiterhin so machen. Aber meine Challenge für die nächsten 6 Wochen wäre, verschieb das mal 10 Minuten. Verschieb das mal 10 Minuten und nimm dir stattdessen diese Karte, mach einmal heute diese Wahrheit, Jesus Christus, meine Identität, ich bin ein Kind Gottes. Und dann steht hier noch ein Bibelvers, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann meditier das mal. 10 Minuten und dann stell dich mal hin, auch geistliche Übung, und proklamier das mal. Ich bin ein Kind Gottes aus Glauben. Gott hat mich angenommen und ich habe das angenommen. Und dann guck mal, was das mit dir macht. Das ist nämlich die Frage, was erkennen wir als Wahrheit an? Und was ruft diese Wahrheit als Gefühl in uns hervor? Wenn es nämlich Tante Erna ist, die den Strampler wollte oder nicht wollte, was löst das in uns aus? Wenn sie ihn will, oh okay, dann muss ich ihn heute verpacken, zur Post bringen und losschicken. Wenn sie ihn nicht wollte, oh Mann, jetzt will die den nicht, jetzt muss ich mir nochmal jemand anders suchen, der den Strampler will. Oder wisst ihr ungefähr, worauf ich hinaus will? So, na, wenn es der Status von Sibylle ist, die schon zum 3. Mal in diesem Jahr dieses Mal in Singapur Urlaub macht, wo sie vorher schon in Tokio und New York war, was löst es in uns aus? Boah, Mann, würde ich auch gerne haben. Neid vielleicht, also bei dir nicht, du bist ja nicht neidisch, aber bei mir vielleicht. So. Und was macht das mit meinem Tag? Was macht das mit meinem Tag, wenn ich morgens lese, ich bin ein Kind Gottes, er sorgt für mich, er wird alles für mich geben, ich brauche nichts anderes? Oder was löst es in mir aus, wenn ich sehe, Sibylle ist in, was habe ich gesagt, Singapur jetzt. Und ich wäre da auch irgendwie gerne, weil ich irgendwie denke, dann wird es mir besser gehen. Was nicht stimmt, weißt du dann, ob es ihr besser geht? Oder ob das vielleicht ihre Flucht vor dem ist, dass es ihr eben nicht besser geht? Einfachheit ist übrigens auch eine geistliche Übung, wenn wir schon dabei sind. Wir brauchen doch nichts außer Kleidung, Nahrung und eine Unterkunft. Es gibt also auch manchmal Diskussionen mit meinen Kindern so, ne? So zum Thema Wohlstand. Macht uns Wohlstand wirklich glücklich? Also ich glaube, es gibt nirgendwo mehr depressive Menschen als in den wohlhabendsten Nationen dieser Welt. Aber vielleicht macht Wohlstand ja doch glücklich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Nein, ich weiß, dass es nicht so ist. Und es gibt wirklich, sage ich mal, arme Menschen, denen geht es richtig gut. Warum? Weil sie zu schätzen wissen, was sie haben. Wie ist das morgens, wenn du aufstehst? Hast du Durst? Erstmal Wasser und gluck, gluck, gluck. Oder ist es in einer Haltung der Dankbarkeit? Wow. Ich kann einfach an den Wasserhahn gehen, Wasser nehmen und trinken. Das ist ein mega Fortschritt zu noch vor 200 Jahren oder so. Ich meine, wie weit soll der Fortschritt denn noch gehen, bis wir glücklich sind? Ich glaube nicht, dass Fortschritt glücklich macht. Ich glaube, dass Dankbarkeit glücklich macht. Das wäre übrigens auch eine geistliche Übung. Das wäre dann die abendliche Übung, nicht mit Netflix einschlafen, sondern sich zu überlegen, ey, was war denn heute gut? Vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen. Und nicht darüber zu reden, boah, ey, morgen muss ich noch das und das und das machen und übrigens der hat mich heute voll gedisst, ne? So, der hat heute dieses oder jenes gemacht, das hat mich total gestört. Und sagen, boah, ey, heute... ich durfte arbeiten gehen, ich weiß, das hilft mir, dass ich Gehalt habe, davon werde ich das alles kaufen können, was wir brauchen. Ey, die Kinder haben heute dieses oder jenes erreicht, es war so schön zu sehen, was auch immer. Es gibt so viel jeden Tag, wofür wir dankbar sein können. Geistliche Übung, warum? Um mit Gott in Kontakt zu sein. Ich muss jetzt langsam aufhören, aber das Leben entschleunigen ist ein wichtiges Ziel geistlicher Übungen, um wieder mit Gott in Kontakt zu kommen, um von der ganzen Ablenkung, die unser Wohlstand uns bietet, wieder zu dem zu kommen, was wirklich zählt im Leben. So, sorry, jetzt versuchen wir hier irgendwie schnell einen Punkt dran zu kriegen. Also, hier steht ganz groß 12 Uhr, es tut mir so leid. Wir haben, oder ich wollte noch mal einmal ganz kurz versuchen, irgendwie das zusammenzufassen. So, also unsere Mission als Gemeinde, sowas haben wir nämlich. Wir haben eine Mission und die sagt Folgendes aus. Begeistert von Christus und seiner Liebe gehen wir kreative Wege, um unseren Mitmenschen ein geistliches Zuhause zu ermöglichen. Und hier will ich noch mal einmal ganz kurz die Kurve versuchen zu kriegen, dahin, was es vielleicht auch bedeutet, als Gemeinde in dieser Welt zu leuchten. Und das hat mit diesen beiden Begriffen Liebe und Zuhause zu tun. Wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren als Gesellschaft entwickelt von einer Gesellschaft, die kirchlich geprägt war, zu einer Gesellschaft, die Kirche gegenüber überwiegend argwöhnisch eingestellt ist. Und das ist ein Gefühl, das ist kein Wissen, das sind keine Argumente auf, sage ich mal, wissenschaftlicher Basis, sondern das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, das diese Gesellschaft in sich trägt. Kirche ist rückschrittlich, Gott brauchen wir nicht und Kirche hemmt den Fortschritt. Und wenn es etwas gibt, was meine Bedürfnisse stillt, dann kann ich das sicherlich finden, aber nicht bei Kirche, nicht bei Gott. Aber etwas, was wir teilen, ist Sehnsucht. Und diese Sehnsucht richtet sich auf Verbundenheit, auf darauf, eine Gemeinschaft zu haben, darauf, einen Ort zu haben, den ich zu Hause nennen kann. Und ich weiß nicht, was dieser Begriff bei dir auslöst, aber bei den meisten Menschen, und das verbindet uns eben als Christen und als Menschen, die noch keine Christen sind, bei den meisten Menschen löst dieser Begriff etwas aus, was ihre Sehnsucht berührt. Und deshalb haben wir diese Mission formuliert vor einigen Jahren. Weil wir glauben, dass ein Ort, an dem die Liebe Gottes sich entfalten kann, und ich hätte gerne noch mehr über die Liebe Gottes gesagt, aber das lasse ich jetzt, weil wir wollen ja noch eine Lobpreiszeit haben, dass ein Ort, an dem die Liebe Gottes sich entfaltet, ein Ort ist, wo Menschen Stillung, wo Menschen Erfüllung ihrer Sehnsucht haben können. Nach Verbundenheit, nach Zuhause, nach Gemeinschaft und letztlich auch nach Gemeinschaft mit Gott, von dem die Liebe kommt. Und dann sind wir wieder bei Verbundenheit mit Gott und da, dass unsere guten Taten, unser vorbildliches Verhalten, wir nicht aus uns selber herausquetschen, sondern dass natürlich wir, und deshalb hatten wir das Thema im ersten Halbjahr, erstmal uns klar sein müssen, wer wir sind und was wir haben in Jesus Christus. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es unheimlich schwierig, sich diesem Thema anzunähern. Ich hätte noch ganz viel dazu zu sagen und noch mehr darüber zu lernen. Und obwohl ich jetzt grob eine halbe Stunde gesprochen habe, ist das alles noch vage. Es ist immer noch nicht so ein, okay, was machen wir denn jetzt? Ein, zwei Hinweise habe ich euch gegeben. Ne? Dass das Handy 10 Minuten warten lassen. Ich habe etwas gelesen von John Mark Comer, der sagt, das fand ich ganz spannend, er sagt, das ist ein englisches Buch, er sagt, parent your smartphone. Also, bring it to bed way before you go. So, also viele von euch haben junge, kleine Kinder und wir bringen sie ins Bett und als unsere Kinder klein waren, waren meine Frau und ich immer so, ach, Kinder sind im Bett, wir lieben sie immer noch sehr. Aber es war so, ja, es war so, Kinder sind im Bett. 1-2 Stunden Zeit für uns, mal kurz alleine sein, mal kurz durchschnaufen, bevor wir selber ins Bett gehen. Ja, jetzt haben wir Teenager, jetzt ist das nicht mehr, ne? Jetzt bringen die uns ins Bett. So, und ich habe Und ich habe so dran gedacht, vielleicht ist es, weil unsere Smartphones, wir besorgen uns ja immer nach 2 Jahren Neues, weil dann der Vertrag ausläuft, ne? Und dann kann man Neues, Besseres haben. So. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Smartphones immer Säuglinge und Kleinkinder bleiben, dass wir sie bei uns am Bett brauchen. Und dass wir nachts auf sie reagieren, wenn sie bzz, bzz machen. So. Ich weiß es nicht. Aber der Tipp von John Mark Comer ist, parent your smartphone. Also sei Eltern für dein Handy. Bring it to bed way before you go. Bring es ins Bett weit bevor du ins Bett gehst. Warum? Damit Gott eine Möglichkeit hat, zu dir durchzudringen. Damit du Zeit hast für Stille, Zeit hast für Alleinsein. Damit du Zeit hast, dich hörend ihm zu widmen. Damit du Zeit hast, dankbar zu sein und dich für ihn zu öffnen. Das klingt hier wie so ein flammender Redner gegen Smartphones, bin ich gar nicht. Das sind super Dinger. Die können so viel. Ich habe die Predigtpräsentation mit meinem Smartphone vorbereitet. Das ist super. Das Leben ist viel besser geworden mit den Dingern. Mit unseren Kindern ja auch. Trotzdem haben wir sie früh ins Bett gebracht und uns gefreut, ein bisschen Zeit ohne sie zu verbringen. Bestenfalls als Paar und alleine mit Gott. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Netflix. Ne? Das ist schlechter Deal. Smartphone weg, Netflix an. So. Der Geschäftsführer von Netflix, das letzte Story. Geschäftsführer von Netflix ist mal gefragt worden, sag mal jetzt so mit Amazon Prime und Disney Plus und so, hast du nicht Angst, dass die Leute nicht mehr genug Netflix gucken? Wisst ihr, was er geantwortet hat? Er hat gesagt, der größte Feind ist nicht Amazon, Disney Plus oder irgendein anderer Streamingdienst. Der größte Feind ist der Schlaf. Die Leute müssen irgendwann aufhören zu gucken, weil sie schlafen müssen. Ist das nicht schrecklich? Es ist bewiesen, dass wir viel zu wenig schlafen. Warum? Weil wir uns ständig berieseln und Gott nicht mehr zu uns durchdringt. Okay, jetzt bin ich durch bei euch. Ich bin hier so der Anti-Medientyp, bin ich gar nicht. Guck deine Netflix-Serie, guck deine TikToks, finde deinen Weg, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Ich weiß, die geistliche Übung hat großen Wert jetzt im Leben und darüber hinaus. Und sie wird dazu führen, dass die Flamme am Brennen bleibt, dass der Leuchter hell leuchtet. Sie wird dazu führen, dass dein Leben mit Gott in Ordnung ist und dass du die guten Taten vollbringen kannst, dass du vorbildlich leben kannst und ich auch. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Einen schönen weiteren Sonntag euch. Ich freue mich auf die Lobpreiszeit, Maja.